Ja, da hast recht, aber wir machen es uns jetzt hier erstmal schön, oder?
Ja. Sag mal, was ist denn mit deinem Patenkind? Bequemt es sich nicht auch mal langsam zum Frühstück?
Klar, die ist glaube ich, gerade nur noch duschen, aber die kommt jetzt jeden Moment. Also, ach ja, meine Nina, also ich finde, die hat wirklich eine tolle Entwicklung gemacht in der letzten Zeit. Die ist so aufgeweckt geworden.
Die ist ein bisschen vorlaut wie die Gote, ne?
Morgen. Nina, setz dich hier hin, bedien dich, guck mal, ich habe extra noch Wurst gekauft, ganz lecker heute.
Tante Else, habt ihr kein Müsli?
Müsli? Wir sind doch keine Hühner, so pick, pick, pick.
Dann esse ich das Brötchen nur mit Margarine.
Oh. Wie, bist du jetzt Vegetarierin geworden?
Ja, seit einem Monat, unsere ganze Familie. Hat Mama nichts erzählt?
Nein, also das tut mir jetzt leid. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich doch was anderes besorgt für dich.
Schaut mal, beim Fleischessen muss ich immer an die armen Tiere denken, die dafür geschlachtet wurden. Außerdem wird durch die massenhafte Tierhaltung für das Essen der CO2-Wert nach oben gehoben. Das vergiftet unser Klima.
Ach ja, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, Nina. Dann kann ich dich natürlich verstehen.
Ja, du kannst es verstehen. Ich sehe schon, komm, ich muss demnächst auch auf den Balkon gehen, um meine Frikadelle zu essen hier. Das kann doch nicht wahr sein. Also wie bei den Rauchern, so wird man jetzt rausgeworfen hier.
Aber Onkel Heinz, hast du kein Mitleid mit den armen Tieren?
Was heißt Mitleid? Ich meine, steht doch nicht sogar in der Bibel so ungefähr so, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist zart?
Also den Spruch, den habe ich aber irgendwie anders in Erinnerung. Aber egal jetzt. Sag mal, Nina, was macht ihr eigentlich in den Ferien? Fahrt ihr wieder an die Ostsee?
Nein, wir machen eine Fahrradtour an die Mosel. Da freue ich mich schon darauf. Fahrradfahren schont auch unser Klima. Und ihr?
Naja, also wir wollen wieder nach Mallorca.
Wie? Ihr nehmt wieder ein Flugzeug? So eine Umweltverschmutzung.
Ja, meinst du, da können wir mit dem Fahrrad hinfahren? In meinem Alter? Nee, ich lasse mir doch nicht von den ganzen Umweltzombies vorschreiben, wie wir in Urlaub fahren oder so.
Aber Onkel Heinz, denk doch an die vielen Waldbrände und an die Überflutungen.
Ja. Ich muss jetzt sowieso erstmal zur Post fahren und einen Brief wegbringen.
Was? Du fährst mit dem Auto? Das sind doch nur 100 Meter. Onkel Heinz, du bist doch echt noch oldschool.
Oldschool, ja. Ich hole mir eine Lungenentzündung bei dem Wetter, wenn ich da laufe. Also das kann doch nicht wahr sein.
Bist du, Heinz?
Ja, ich muss jetzt los, ich muss jetzt ganz dringend los. Übrigens, pass bloß auf, dass die sich nicht an den Kühlschrank festklebt. Ich will nur meine Fleischwurst gleich essen.
Du wieder. Und Gott segnete die Menschen und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das steht in 1. Mose 1, Vers 28. Und damit guten Morgen und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, das mit dem Untertanen, ne? Das kann man ja verschieden interpretieren. Und manchmal frage ich mich, ob wir das richtig machen. Was heißt das, sich die Erde untertan machen? Und was steht dazu in der Bibel und wie haben die Menschen in der Bibel das eigentlich gemacht? Also die hatten den Spruch ja auch schon, wie sind die damit umgegangen? Und darum wird es heute im Gottesdienst gehen. Und ich bin schon gespannt und freue mich drauf. Und damit der Gottesdienst auch unter dem Segen Gottes steht, möchte ich noch mit uns beten. Ja, ich möchte dir danken, dass wir heute hier Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du den Gottesdienst segnest, dass du die segnest, die beteiligt sind und dass wir uns was mit nach Hause nehmen können und du uns ins Nachdenken bringst. Amen. Genau, und wir starten jetzt mit dem ersten Lied. Bitte? Mit der Kollekte. Genau, dabei wird nichts gesungen.
Gegenwart ist das Kostbarste, was ich es heute geht. Denn Nina hieß sie, ne? Deine Nichte. Die Nina, die hat ja zum Onkel Heinz gesagt, Onkel Heinz, du bist ja ganz schön oldschool. Und das ist auch das Thema des heutigen Gottesdienstes, oldschool. Was ist denn das? Oldschool ist Englisch natürlich, heißt übersetzt alte Schule. Ja, und jetzt mache ich was ganz Gefährliches. Ich nehme nämlich das Mikrofon und komme und frage mal ein paar Leute, was die sich unter Oldschool vorstellen. Und den Kopf senken und nach unten gucken, Blickkontakt meiden, hilft jetzt nicht. Ha, du lachst. Was ist für dich Oldschool?
Oldschool ist so in Traditionen behaftet, würde ich sagen.
Traditionen behaftet. Übrigens, zwei Dinge darf man mir nicht antworten. Man darf nicht sagen, du bist Oldschool. Und auch nicht sagen, dieser Gottesdienst ist Oldschool. Uli, jetzt bist du dran. Was ist für dich Oldschool? Bitte ins Mikrofon, damit unsere Leute an den Geräten das auch hören.
Ich würde das darunter vorstellen, dass Werte, alte Werte hochgehalten werden.
Okay, alte Werte. Na, du hast mich angeguckt, Annette, jetzt bist du dran.
Ich darf ja nicht mehr sagen, dass du Oldschool bist.
Nein.
Nein, ich habe irgendwie direkt an Unmodern gedacht. Irgendwie so, dass alles Neue und alles, was man so als modern bezeichnet, irgendwie abgewegnet wird, weil es halt neu ist.
Okay, so ein bisschen altmodisch sagst du. Ist denn unbedingt Oldschool immer schlecht oder veraltert? Oder könnten euch Beispiele von Oldschool einfallen, die vielleicht heute noch modern sind? Wer hat da eine Idee? Ne, Janis wird ja wahrscheinlich nichts dazu sagen. Ah, Frank, was ist denn für dich Oldschool?
Im positiven Sinn, wenn man zum Beispiel sich beim Heiratsantrag hinlegt.
Okay, jetzt frage ich mal nicht die Uschi, ob du das gemacht hast. Ja, Oldschool ist ein Begriff, der ist gar nicht so leicht zu definieren. Ich habe da auch natürlich bei Mr. Kugel nachgeguckt. Aber wie gesagt, alles, was Oldschool ist, ist nicht unbedingt veraltet oder unmodern. Da sind zum Beispiel Dinge wie Schallplatten. Ja, das ist ja eigentlich ein ganz tolles Ding. Die hat man gehört, als ich jung war. Und die sind jetzt auch bei manchen Leuten wieder richtig hoch im Kurs. Und man kann auch sagen, Oldschool ist die alte Schule, ja, die auch einen Wert hat oder auch ja, vielleicht gute Traditionen mit rüberbringt. Das ist das Thema vom heutigen Gottesdienst. Und ja, dazu wird es auch gleich einen Impuls mit Predigt geben, aber ich wollte euch schon mal so ein bisschen einstimmen darauf, und wenn ich das hier richtig sehe, dann hören wir noch ein Lied von euch. Danke.
Ich lieb dich, Herr, nie verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, seh ich von deiner Güte. Deiner Güte, mein Gott.
Wer nicht, kann sich mal melden.
Also, ich sehe eine Mischung von Rot und Grün. Es gibt also eine ganze Menge, die glauben, das Alte Testament ist Oldschool, und es gibt einige, die glauben, das Alte Testament ist nicht Oldschool. Bitte? Ja, gleich geht das anders, ist okay. War jetzt gut, danke. Ja, wir sind nämlich heute im Alten Testament unterwegs, und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein paar Texte oder ein paar Anweisungen, Gesetze des Alten Testamentes, von denen ich sicher bin, dass ihr sehr wahrscheinlich noch nie eine Predigt dazu gehört habt. Und zwar bin ich darauf gekommen durch dieses Buch hier. Am Anfang war die Ökologie. Ich habe vor Jahren dieses Buch gelesen. Es ist von Hüttermann und Hüttermann. Das sind, glaube ich, Vater und Sohn. Ich habe irgendwie so einen Hall hier drin. Ist das Normaltechnik? Bitte? Ja, die nächste Frage ist, müsst ihr nicht beantworten, wer hat schon mal die Gesetzesvorschriften in 3. Mose 11, reine und unreine Tiere, oder in 2. Mose 13, Schimmelpilzbefall an Gebrauchsgegenständen gelesen? Ich glaube, das sind nicht so viele, ein paar heben ein bisschen bescheiden die Hand, aber ich glaube, das sind nicht so die Themen im Alten Testament, die wir so bevorzugen zu lesen. Und natürlich die ganzen Opfervorschriften im Alten Testament, die finde ich auch ziemlich mühsam. Aber die sind ja auch nicht mehr für uns. Aber ich habe was gefunden im Alten Testament, durch dieses Buch inspiriert, von dem ich meine, dass es heute auch noch ganz schön aktuell ist und für uns auch ganz schön interessant sein kann. Und zwar schauen wir erstmal ein bisschen in die Situation des Volkes Israel, nachdem sie in Ägypten waren. Und zwar ist ja die Familie des Jakob nach Ägypten gezogen, um dort zu leben, weil es eine Hungersnot gab. Und die Israeliten sind ja dann in in Ägypten, das war ein sehr fruchtbares Land, da floss ja der Nil durch, und der Nil hat dem Land Ägypten Fruchtbarkeit gegeben. Der ist immer wieder überschwemmt worden und hat dann Sedimente und alles Mögliche in das Land getragen, und entlang des Nil konnten sehr schöne Gärtenfelder angelegt worden, wo auch was wuchs. Was ihre zukünftige Heimat sein sollte. Dahin waren sie auf dem Weg, und sie waren also auf dem Weg in ein völlig unbekanntes, völlig anderes Land. Wenn wir uns das mal angucken, ich habe da im Internet ein Satellitenfoto gefunden von Israel. Wenn wir da schon ganz schön heftig. Und ein weiteres Foto zeigt auch nochmal, wie trocken es da eigentlich ist in Israel. Und deswegen hat Gott ihnen eine ganze Reihe Gesetze, Regeln mit auf den Weg gegeben, die sie beachten sollten, wenn sie in diesem neuen Land leben würden. Und diese Gesetze sind ja ziemlich reichhaltig und manche, wie schon gesagt, sind auch nicht unbedingt so faszinierend für uns. Aber einige davon habe ich gefunden, die ich faszinierend fand. Warum diese Regeln? Wozu waren die da? Wollte Gott sein Volk gängelbändeln oder wie man sagt, wollte er sie einschränken oder was hatte er damit vor? Jetzt wollen wir aber mal uns ein paar dieser Regeln angucken und jetzt kommen die Zettel ins Spiel, wirklich ernsthaft. Jetzt nehmt mal alle die Zettel. Wir werden jetzt gleich immer eine Regel, ein Gesetz uns anschauen oder einen Grundsatz aus dem Bereich der Ökologie und ihr sollt entscheiden, kommt das aus der Bibel oder ist das heute immer noch ein gültiger Grundsatz? Also wenn ihr meint, das kommt aus der Bibel, dann haltet ihr grün hoch, Bibel für grün. Und wenn ihr meint, das ist noch heute ein gültiger Grundsatz, der auch noch heute uns helfen könnte und für uns wichtig sein könnte, haltet ihr rot hoch. Ja? Und die Lea wird uns jetzt das Erste zeigen. Das heißt, ernte die Früchte eines Baumes in den ersten 3 Jahren nicht, damit eine Humusschicht entsteht. Aus der Bibel, der hält grün hoch und wer meint, es kommt nicht aus der Bibel, hält rot hoch. Also, die Grünen, die haben diesmal recht. Es kommt aus der Bibel. Gott hatte den Israeliten diese Anweisung gegeben, damit die runterfallenden Früchte eine Humusschicht bilden für das kommende Jahr, eben weil es so trocken war, so unfruchtbar und in Israel die Gefahr der Verwüstung, also nicht der Verwüstung, der Entstehung von Wüsten ziemlich groß war. Die zweite Regel. Erhalte die Grundlage und Ernte, nehme nur das, was nachwächst. Bibel oder ein aktueller Grundsatz der Ökologie? Das ist ja witzig. Einige Leute wissen nicht, wie sich entscheiden wollen, halten beide Zettel hoch. Und yeah, genau, das ist auch richtig. Das ist auch heute noch ein Grundsatz der Nachhaltigkeit, dass man die Grundlage des Ressourcen erhält und das, was nachwächst, nimmt. Die dritte Regel. Lass beim Ackerbau genügend Grünstreifen stehen. Ja, ich sehe sehr viel Rot. Das ist auch heute noch, das hören wir ja immer wieder, ein ganz wichtiger Grundsatz für die Artenvielfalt zum Beispiel und auch für die Natur überhaupt. Jetzt weiter. Baue das Land nicht mit zu vielen Häusern zu. Bibel oder heute noch aktuell? Ich sehe viel Rot, aber das stammt tatsächlich auch aus der Bibel. Gott hat den Israeliten damals die Anweisung gegeben, nicht alles mit Häusern zuzubauen, um noch genügend Land überzulassen. 5. Nutze Regenwasser. Heute muss man im Gottesdienst richtig nachdenken, ne? Also, das ist natürlich ein Grundsatz heute, aber die Israeliten hatten ja nichts anderes. Von daher ist das eigentlich ein bisschen irreführend. Was haben wir denn noch? Pflanze Mischwälder an. Ja, ich denke, das ist auch richtig rot. Also, das ist heute auch noch ein wichtiger Grundsatz. Haben wir ja gerade gelernt bei den ganzen Fichten, die von dem Borkenkäfer gefallen sind. Reihe nicht zu viele Felder aneinander. Bibel oder heute noch aktuell? Also manche sagen auch beides. Also diese Anweisung steht auch damals bei den Regeln, die Gott den Israeliten gegeben hat. Habe ich also daraus entnommen, aber ist sicher heute auch noch aktuell. Dann das Letzte. Lass deine Felder alle 7 Jahre ruhen. Aha, jetzt sehe ich schon ganz schön viel Grün, hier und da mal Rot, aber Grün ist hier richtig, das ist eine Anweisung, ein Gesetz, das Gott den Israeliten gegeben hat, das war das Sabbatjahr, ja, die Felder sollten auch ein Sabbatjahr haben, damit die Erde sich erholen kann und damit nachher wieder die Ernte besser wird. Das fand ich auch eine ganz interessante Regel. Ja, jetzt haben wir uns ein paar davon angeguckt und ja, warum das Ganze? Gott sagt in 5. Mose 8, Vers 1 zu den Israeliten, befolgt das ganze Gebot, das ich euch heute verkünde. Handelt danach, damit ihr lebt und zahlreich werdet. Dann werdet ihr in das Land kommen, um es in Besitz zu nehmen. So hat es der Herr euren Vorfahren geschworen. Oder Vers 10, wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott, er hat dir dieses gute Jahr gegeben. Ich denke, wenn wir diese Gesetze lesen im Alten Testament, wenn wir es denn tun, dann denken wir oft, meine Güte, was für eine Last für das Volk Israel, was für eine Bürde, das alles einzuhalten. Und wenn ich jetzt diese Gesetze, diese Regeln hier sehe, die Gott hier in Bezug auf die Landnutzung den Israeliten gegeben hat, die jetzt auf dem Weg in dieses Land war, dann kann ich nur sagen, wie nachhaltig sind diese Regeln, wie umweltfreundlich. Gott hat sie gegeben, damit die Israeliten leben sollten, damit sie in diesem neuen Land zurechtkommen. Er hat ihnen das nicht gegeben, diese Regeln und Gesetze, um sie zu belasten, um sie einzuschränken, sondern er wollte, dass sie leben, dass sie volle Genüge haben und alles haben, was sie brauchen. Da ist zum Beispiel das Sabbatjahr, was ich schon gerade erwähnt habe. Und hier vorne, der Uli, fiel mir auf, der hat bei dem Sabbatjahr auch das rote Zettelchen hochgehalten. Du bist also der Meinung, man sollte auch heute dem Land ruhig nochmal eine Pause geben und es nicht ausnutzen, bis nichts mehr rauskommt. Und genau das hat Gott gewusst und es den Israeliten gegeben. Und das nächste, was es ja auch noch gab, war das Jubeljahr. Ja, das ist auch was ganz Besonderes. Und zwar alle 50 Jahre war ein Jubeljahr und da sollte das Land auch brach liegen. Wenn man jetzt bedenkt, 49 Jahre war schon Sabbatjahr, 50 Jahre war noch ein Jubeljahr. Hallo? 2 Jahre nichts anbauen? Aber Gott hat dem Volk zugesichert, ihr werdet trotzdem vorher genug ernten, dass ihr genug habt, wenn ihr dieses einhaltet und wenn ihr euer Land und eure Gesellschaft, die das auch betraf, dadurch schont. Noch 2 interessante Verse, die ich gefunden habe. In 2. Mose 20, Vers 19, da steht, folgender Fall, du belagerst eine Stadt eine lange Zeit, um gegen sie zu kämpfen und sie zu erobern. Dann zerstöre nicht die Bäume, indem du sie mit der Axt umhaust, denn du kannst von ihnen essen. Fälle nicht Bäume, die Früchte tragen. Diese Bäume sind doch keine Menschen, die du bekämpfen musst. Also eine Aufforderung, die Bäume, vor allem die fruchttragenden Bäume, zu schonen. Selbst im Krieg, wo man ja doch vieles tut, wie wir heute sehen, was nicht sehr umweltfreundlich ist. Und was ich noch ganz interessant fand, war 5. Mose 22, 6, 7. Du bist unterwegs und findest ein Vogelnest, sei es auf einem Baum oder in einem Erdloch. In diesem Nest liegen Küken oder Eier und die Vogelmutter sitzt auf den Küken oder den Eiern. Dann darfst du nicht beide zusammen herausnehmen, die Mutter und die Küken. Lass die Vogelmutter unbedingt fliegen, nur die Jungen kannst du dir nehmen. Dann wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Entschuldigung, was ist das jetzt für eine interessante Regel? Zudem begegnet man nicht an jedem Tag, wenn man durch die Gegend läuft, irgendwo einem Vogelnest. Die Autoren des Buches, im Anfang war die Ökologie, sagen, es ging Gott hier um das Prinzip. Er machte an diesem Beispiel deutlich, wenn du die Mutter fliegen lässt, dann wird sie im nächsten Jahr wieder brüten und wieder Junge großziehen. Und deswegen schone die Mutter, wenn du schon die Küken nimmst. Und Gott gab so viele nachhaltige Anweisungen für das Leben im neuen Land, das finde ich ganz faszinierend und interessant. Und noch etwas ist mir dabei aufgefallen. Gott führt sein Volk in ein ganz neues Land, in eine unbestimmte, unbekannte Situation, ein Land, das sie gar nicht kennen. Und er lässt sie nicht einfach laufen und sagt, geht mal dahin, das wird schon klappen, ihr werdet schon zurechtkommen. Er wusste, das Volk Israel kommt in eine ganz neue, ganz ungewohnte Situation. Und deswegen hat er sie darauf vorbereitet, indem er ihnen diese Anweisung gegeben hat, in dem Land so zu leben, dass sie auch zurechtkommen und dass sie das Land nicht übermäßig ausnutzen und es nachher nichts mehr bringt. Und das, denke ich, können wir auch für uns nehmen, wenn Gott uns in eine neue, ungewisse, unbekannte Situation schickt, bereitet er uns vor, lässt er uns nicht einfach reinrauschen. Das haben wir auch erlebt, als wir nach Indonesien ausgereist sind, dass wir vorbereitet wurden, dass wir nicht einfach so Hals über Kopf dahin gegangen sind und da nicht zurechtkamen. Gott bereitet uns vor und er hat auch hier das Volk Israel vorbereitet und dem Volk Israel, wie ich denke, ganz kluge und sehr nachhaltige Regeln gegeben. Ja, das war jetzt mal der erste Teil. Jetzt hören wir ein Lied und gleich kommt noch ein bisschen mehr.
Ja, ich habe mal gelesen, wenn jemand daran zweifeln sollte, dass wir von Gott gemacht sind, dann sollte derjenige einfach mal sich diese Perfektion angucken, dieses filigrane Kunststück in der Ohrmuschel seines schlafenden Kindes. Und das fand ich irgendwie, das hat so irgendwie nachgehalten, das habe ich mir gemerkt. Und darum soll es jetzt auch im nächsten Lied gehen, nämlich einfach die wunderschöne Schöpfung Gottes zu bestaunen.
Bald ist es soweit, dann wirst du sichtbar kommen. mich nicht los.
Ja, im zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen mit den Gesetzen und Regeln beschäftigen, die Gott den Israeliten zur Ernährung gab. Und zwar ganz konkret, ja, werdet ihr gleich sehen. Von der Antike bis ins Mittelalter war der Speiseplan der Menschen weniger abwechslungsreich als bei uns heute. So kam es dazu, dass eigentlich Menschen in früheren Jahrhunderten mehr oder weniger alles, was kreuchte und fleuchte, abgeschossen oder eingefangen und gegessen haben. Das brauchen wir heute nicht mehr, weil wir ausreichend Nahrung, auch Fleisch, wenn wir es denn essen, so wie unser Heinz im Anspiel, da lag doch vorhin ganz viel, ach, das ist jetzt weg. Wenn wir das essen, die Israeliten haben es gegessen, die waren keine Vegetarier. Auch dazu gab es von Gott ganz klare Anweisung, welche Tiere sie essen sollten und welche nicht. Und er wollte offensichtlich nicht, dass sie alles einfach abschießen und aufessen, was da kreucht und fleucht. Und wir haben das auch erlebt bei den Yalis, wo wir gearbeitet haben, in Papua, Indonesien. Die konnten auch kein Fleisch kaufen. Und wenn da mal ein Schwein geschlachtet wurde, das war alle paar Wochen mal der Fall, da wurden auch sehr viele Vögel, von denen ich gesagt hätte, den schönen Vogel, lass den doch sitzen, wurde auch allerhand Getier geschossen und gegessen, was wir heute nicht mehr essen würden. Ich gebe da jetzt keine Liste, wir wollen ja gleich noch Brunch zusammen haben. Ja, und deswegen gab Gott den Israeliten auch eine Liste von Tieren, die sie essen oder schonen sollten. Und wenn man da mal hinterguckt, dann stellt man auch fest, dass die wohl überlegt waren. Und jetzt, ihr ahnt es schon, kommen wieder die roten und grünen Zettel ins Spiel. Jetzt werden wir mal einige Tiere oder Arten von Tieren betrachten und darüber nachdenken, ob wohl diese Tiere damals essbar waren oder nicht. Der Janis hält jetzt schon den Zettel hoch, das ist aber zu früh. Das Erste. Pferde, Esel, was meint ihr? Sollten die Israeliten die essen oder nicht? Rot ist nein, grün ist ja. Es scheinen hier nur Pferde- und Eselliebhaber zu sitzen. Das ist genau richtig. Sie sollten Pferde und Esel nicht essen. Pferde waren sowieso, haben in der Bibel nicht so eine große Rolle gespielt. Die waren hauptsächlich zur Kriegsführung. Und ich habe herausgefunden, der Esel hatte eine besondere Stellung bei den Juden. Er war ein Reittier, er war ein Lasttier. Jesus ist ja auch vor einem Esel nach Jerusalem eingeritten. Und es gibt ja sogar bei Bileam einen sprechenden Esel in der Bibel. Also die hatten eine besondere Stellung und die durften nicht gegessen werden. Zweitens, Antilopen, durften die Israeliten die essen oder nicht? Ja, ich sehe viel Grün. Und zwar, sie durften, denn die Antilopen waren Grasfresser. Das heißt, die Antilopen waren keine Nahrungskonkurrenten der Israeliten. Und was die Antilopen fraßen, interessierte die Israeliten nicht. Und wir sind ja heute so weit, dass wir, das habe ich kürzlich in einem Film im Fernsehen gesehen, dass sich in Brasilien Indigene sind aufgestanden, um ihren Boden, ihr Land zu schützen. Und eine Frau war darüber entsetzt, dass dort Urwälder abgeholzt werden, damit Sojabohnen angepflanzt werden, womit bei uns im Westen Tiere gefüttert werden. Und das fand sie ziemlich daneben. Und genau das wollte, denke ich, Gott vermeiden. Das nächste Tier, Schweine. Durften die Israeliten die essen oder nicht? Ich sehe überwiegend rot, also nein, und das ist auch richtig. Das Schwein war unrein bei den Israeliten. Es durfte nicht gegessen werden. Warum war es unrein? Erstens ist es ein Nahrungskonkurrent des Menschen. Und zweitens ist es so allerhand Zeug, wenn es das kriegt, was eigentlich nicht so gut ist. Und wir wissen ja heute auch, dass Schweinefleisch überhaupt gar nicht so gesund ist für uns. Also eine kluge Regel. Das nächste. Geier und Greifvögel. Durften Sie die essen, ja oder nein? Na, bei wem gibt es denn heute Geier? Ich hoffe nicht. Also, Geier und Greifvögel waren verboten. Die durften Sie nicht essen. Warum nicht? Weil die erstens Aas und zweitens Ungeziefer vernichtet haben. Und deswegen waren sie wichtig für den Menschen und sollten nicht gegessen werden. Dann haben wir noch die Gruppe Rindviecher, Schafe, Ziegen. Durften Sie die essen oder nicht? Jawohl, Sie durften, einstimmig in diesem Fall. Das waren ja auch Grasfresser und wiederum keine Nahrungskonkurrenten des Menschen. Dann haben wir was Interessantes. Frösche, ja oder nein? Ja, das Bild ist nicht ganz eindeutig. In der Tat hat Gott verboten, Frösche zu essen. Und warum? Es gibt doch einen Grund. Die Autoren des Buches konnten ein Beispiel, dass man Mitte der 70er Jahre aus Bangladesch in großem Stil Froschschenkel nach Frankreich exportiert hat. Und was war das Resultat? Die Malaria breitete sich sehr stark aus, sodass man merkte, aha, diese Frösche sind ja doch ganz nützliche Tierchen. Jetzt noch drei haben wir noch. Kamele. Durften Sie essen oder nicht? Rot nein, ja grün. Genau, es steht darüber ehrlich gesagt auch nicht so viel in der Bibel, aber man geht davon aus, die Autoren gehen davon aus, dass sie die nicht essen durften, weil das Transportmittel waren zur damaligen Zeit. Andere Vögel, also kleine Vögel aller Art, durften sie die essen oder nicht? Tja, da liegt ihr falsch. Das war verboten. Denn was essen die meisten Vögel oder viele Vögel? Insekten. Die vertilgen Insekten, die wiederum den Menschen gefährlich werden können. Aus diesem Grunde durften sie nicht gegessen werden. Und das letzte, Fische und Schuppen und Wassertiere mit Schuppen. Fische und Wassertiere mit Schuppen. Durften die gegessen werden oder nicht? Ja, grün ist richtig, die durften gegessen werden. Ja, und wenn man, was die Autoren noch sagen, ist, dass kein anderes Volk diese detaillierten Regeln hatten, was sie essen durften und was sie nicht essen durften. So wurden zum Beispiel auch in China nach 1985 in vielen ländlichen Gebieten fast alle Singvögel ausgerottet, was dann natürlich für die Menschen auch nicht gut war. Also, wir sehen an diesen ganzen Regeln und Gesetzen, dass es Gott darum ging, dass es den Menschen gut ging, dass sie gut leben konnten, dass sie gesund leben konnten. Die Autoren haben sich an einigen Stellen verwundert, dass die Israeliten ein solch fundiertes Wissen hatten. Ich glaube aber, die Israeliten hatten es nicht selber, sondern Gott hat dieses Wissen gehabt und er hat in diese Regeln dieses Wissen, was wichtig war für ihr Leben, eingepackt und ihnen die mitgegeben. Ich könnte jetzt noch eine ganze Stunde weitermachen. Das Buch ist so reichhaltig und das war noch so interessant. Mache ich aber nicht, keine Angst, nur noch ganz kurz. Das Zinsproblem und Landbesitz, was ja bei uns heute auch ein Problem ist. Ich habe ja gerade schon mal das Jubeljahr angesprochen. Und im Jubeljahr, alle 50 Jahre, ging das Land, was von dem Besitzer an einen anderen übergegangen war, an den zurück. Ja? Also wenn da jemand sein Land verpfänden musste, dann ging das nach 50 Jahren an ihn zurück und er hatte wieder sein Land. Und auf diese Weise wurde verhindert, dass einige Leute viel Land angehäuft haben oder angeschafft haben und die anderen nichts mehr hatten. Oder auch Zinsen. Gott hat den Israeliten verboten, Zinsen voneinander zu nehmen. Interessanterweise war das im Islam auch mal so. Aber ist das nicht auch eine kluge Regel, dass nicht der eine den anderen ausbeutet? Und dann gibt es noch ganz viele Regeln zur Mikrobiologie, wie man mit toten Tieren umgeht und sowas. Da ist ein großes Wissen von Bakterien hinter. Das hatten die Israeliten auch nicht selber. Das hatte Gott und er hat es ihnen weitergegeben. So, Was aber hat das jetzt mit uns zu tun? Das ist jetzt die Gretchenfrage, die ihr euch die ganze Zeit vermutlich schon gestellt habt. Also, ist die Bibel wirklich oldschool oder ist hier das, was ich gerade euch mitgeteilt habe, nicht doch top aktuell? Sind nicht diese Essensregeln klug und nachhaltig? Sind nicht diese Regeln für die Landnutzung für die Israeliten absolut klug und nachhaltig und vernünftig gewesen? Und wenn Gott ihnen diese Regeln nicht gegeben hätte, hätten sie es sehr wahrscheinlich anders gemacht. Das alles ist nachhaltig im ursprünglichen Wortsinn, nämlich längere Zeit anhaltende Wirkung haben. Das ist etwas, was nachhaltig ist, was längere Zeit eine anhaltende Wirkung hat. Die Gesetze und Essensvorschriften waren zum Guten für das Volk Israel. Gott wollte, dass sein Volk lebt. Er wollte, dass sie volle Genüge haben und dass sie in dem Land leben könnten, gut leben könnten, in das sie gehen würden. Also, um es zusammenzufassen, es ging um Leben. Es ging nicht um Gängeln, es ging nicht um Einschränken, sondern es ging mit dem, was ich da heute präsentiert und aus dem Buch entnommen habe, um Leben. Gott wollte, dass sein Volk lebt. Und ich denke, das können wir auch heute auf uns anwenden. Auch uns sind noch Gebote und Regeln in der Bibel gegeben. Da sind die 10 Gebote, die wir ja auch wenn sie aus dem Alten Testament sind, die wir doch heute noch in unserem christlichen Glauben beachten, die uns wichtig sind. Dazu gibt es noch allerhand Anweisungen im Neuen Testament, die Gott uns gegeben hat, für das Zusammenleben in der Gemeinde, die Nächstenliebe, einander zu vergeben, freundlich zu sein zueinander, den Schwächeren zu sehen und seine Bedürfnisse. Und all das, denke ich, sind auch Gebote, die eine längere Zeit anhaltende Wirkung haben, wenn wir sie beachten, wenn wir danach leben und die auch uns gegeben sind zum Leben. Ich denke da immer an die Leitplanke an der Autobahn. Ja, die hindert uns da nach rechts abzubiegen, aber das ist auch gut. Sie schützt uns davor, abzukommen von der Spur. Und deswegen fand ich das so faszinierend, dass ich es euch heute weitergeben wollte, dass Gott ein Gott ist, der nachhaltig ist, sage ich jetzt einfach mal. Der will, dass wir leben, der es gut mit uns meint. Und zum guten Schluss als allerletzten Gedanken, das Allernachhaltigste und das, was schon 2000 Jahre Wirkung hat, ist, dass Gott seinen Sohn uns gegeben hat, damit wir leben. Er hat Jesus gesandt, damit wir leben. Und das ist absolut nachhaltig, denn diese Wirkung hält seit 2000 Jahren an und wird auch weitergehen. Und in Johannes 10,10 heißt es, ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner Fülle. Wie damals die Israeliten von Gott Gebote bekommen haben, die zum Leben waren, so dürfen auch wir leben und das, was Gott uns mit auf den Weg gegeben hat, an Lebensregeln für Gemeinde und Gesellschaft, das ist zum Leben. Grün. Also, vielleicht könnt ihr in Zukunft da manches anders anschauen und einen anderen Blick auch auf diese Gebote werfen. Danke. Jetzt seid ihr wieder dran. Meister,
gleich. Exzellent bis ins kleinste Detail. Wunderbar, nur ein Wort und alles war. So steh ich auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Und es klingt so verrückt, ja, es ist so verrückt. Ich kenne Künstler, die wirklich bewunder, doch auf keinem ihrer Bilder geht die Sonne bunter und als in Wirklichkeit aus deiner Hand bin ich. Du bist der größte Künstler von allen Planeten auf die Bilder, wo jemand nennt mich dein Meisterstück aus deiner.
Ja, ganz kurz zum Thema Oldschool. Also der Richard ist bestimmt nicht Oldschool, denn der Richard hat seine Notizen ganz modern auf dem Tablet. Und wenn ihr gleich was rascheln hört, dann sind es meine Oldschool-Notizen auf Papier. Also bevor ich das Fürbittengebet spreche und danach mit euch gemeinsam das Vaterunser. Alles gut, Richard.
Kannst du doch besser.
Geht auch so. Habe ich noch einige Abkündigungen zu machen. Wir laden herzlich ein zum Kirchkaffee und Brunch nach dem Gottesdienst. In dem Zusammenhang auch ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Helfer, die das vorbereitet haben. Wenn sich danach noch ebenso fleißige Helfer finden würden zum Aufräumen, wären wir auch dafür sehr dankbar. Morgen am Montag um 19 Uhr findet der Elternabend für die diesjährigen Konfirmanden statt. Und zwar im Gemeindehaus hier in Niederdresselndorf um 19 Uhr. Am nächsten Sonntag findet der Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche Holzhausen unter der Mitwirkung der evangelischen Gemeinschaft CVJM mit Uwe Heimoski statt. Auch dazu eine herzliche Einladung an alle. Und nochmals die Bitte, den Termin der Presbyterwahl vorzumerken. Am 18.02. ab ca. 11.30 Uhr bis 17 Uhr im Gemeindehaus Niederdresselndorf. Heute kann nach dem Gottesdienst nochmal die Wählerliste eingesehen werden. Nur wer in der Wählerliste steht, darf am 18.02. mitwählen. Die Wählerliste befindet sich auch im Gemeindehaus, soweit ich das weiß. Mögliche Fehler könnten also jetzt noch reduziert werden. Im Februar, März findet ab dem 13.02. eine Entdeckungsreise an 4 Abenden mit Andrea Lötz und Sabine Brakensieg mit dem Thema Quelle aus dem Leben fließt statt. Genaueres wird euch nach dem Fürbittengebet Sabine Brakensieg dazu noch mitteilen. Die Kollekte heute am Ausgang ist bestimmt für Projekte mit Arbeitslosen. Verstorben sind aus unserer Gemeinde Herr Hartmut Schnepper im Alter von 70 Jahren. Er wurde am Mittwoch, den 17.01. in Holzhausen beerdigt. Und Herr Willibald Kring im Alter von 82 Jahren, er wurde am Freitag, den 19.01. ebenfalls in Holzhausen beigesetzt. Schon Jesaja hat in Kapitel 25, Vers 8 gesagt: Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Ich spreche jetzt das Fürbittengebet und danach mit euch gemeinsam das Vaterunser und möchte euch bitten, dazu nach Möglichkeit aufzustehen. Ja, Herr, du hast versprochen, den Tod für immer zu vernichten und uns alle Tränen abzuwischen. Darum bitten wir dich, sei bitte ganz nah bei den Angehörigen von Hartmut Schnepper und Willibald Kring. Lass sie deine Nähe spüren, tröste sie in dieser schweren Zeit des Abschiednehmens und lass sie die Gewissheit eines Wiedersehens in ihnen wachsen. Gottvater, lass uns staunen über die Wunder der Schöpfung. Hilf uns in allen Dingen, deine Spur zu erkennen. Herr, du hast uns diese Erde gegeben, damit wir sie bewahren. Hilf uns, die Schöpfung zu achten und zu schonen, damit auch zukünftige Generationen auf der Erde leben können. Vater, manchmal erkennen wir nicht, dass die Schöpfung bedroht ist. Wir verschließen die Augen vor dem, was geschieht. Öffne uns die Augen und wecke in uns die Verantwortung für deine Schöpfung, für das, was du uns geschenkt hast. Gott, hilf uns, wenn wir unserer Verantwortung füreinander und für die Schöpfung nicht gerecht geworden sind. Hilf uns, umzukehren. Allmächtiger Gott, du hast einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißen. Sende uns den Heiligen Geist, durch den du die Welt erschaffen hast und erhältst. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Und für alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, bitten wir dich mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Guten Tag, ich bin die angekündigte Sabine Brakensieg, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin ja 2020 mit meinem Mann Jens Brakensieg, der hier einen Dienstauftrag bekommen hat, hier in den Hickengrund gekommen. Ich grüße Sie und euch alle ganz herzlich. Wer hat noch nicht an einer Quelle gestanden und Hände über das Gesicht und das klare Wasser sprudeln lassen und aufgenommen? An solch klarem Wasser halten wir unsere Hände hin und erfrischen uns. Das Bild der Quelle, aus der Leben fließt, ist der rote Faden für eine Entdeckungsreise, zu der wir Sie gerne einladen möchten. Bodenbilder bilden den optischen Mittelpunkt in den Abenden unserer Entdeckungsreise, Quellen, aus denen das Leben fließt. Sie stellen symbolisch Situation und Erfahrung unseres alltäglichen Lebens dar. Diese wollen wir aktiv in den Blick nehmen und bewegen. Und das geschieht eben nicht nur gedanklich, sondern auch praktisch mit den Elementen des Bodenbildes, sodass sich das Bodenbild im Laufe des Abends verändert. Inspiriert sind diese Bodenbilder von biblischen Bildern. Es geht um den Baum, den Brunnen, das Ackerfeld und den Weg. Dazu wollen wir an folgenden vier Dienstagabenden jeweils um 19 Uhr im Gemeindehaus in Holzhausen verschiedene Fragen miteinander bedenken. Am 13.02. zum Thema Wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Mit den Fragen, woraus beziehe ich meine Kraft? Was hindert mein Wachstum? Welche Früchte wünsche ich mir? Am 20.02. zum Thema Im Abseits am Brunnen. Mit der Frage, was kann meine Wunden heilen? Wohin mit meiner Schuld? Und was belebt mein ausgetrocknetes Leben? Am 27.02. dann zu dem Thema vier verschiedene Reaktionen auf das Angebot zum Leben. Welche Sorgen ersticken mich? Was für harte Brocken liegen mir im Weg? Was ist mein felsiger Boden, auf dem nichts wachsen kann? Und am letzten Abend, am 5.03. dann zu dem Thema Umkehr auf dem Weg. Mit den Fragen, welche Ziele bestimmen mich? Wovor möchte ich gerne weglaufen? Und wo lohnt es sich, stehen zu bleiben und neu anzufangen? Diese Fragen wollen wir eben anhand der Bodenbilder aktiv miteinander bedenken und Antworten in Gottes Wort suchen. Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie doch mal rein. Sie sind ganz herzlich eingeladen. Die Abende sind in sich abgeschlossen und so besteht auch die Möglichkeit, auch nur an einzelnen Abend teilzunehmen. Flyer wie dieser hier sind im Gemeindehaus, liegen sie aus und in der Kirche hinten hoffentlich auch. Anmeldungen sind bis zum 2.02. bei Andrea Lötz und im Gemeindebüro und bei mir möglich. Und wenn jemand Freude hat, etwas zu dem kleinen Imbiss, den es in der Pause geben soll, beizutragen, kann man sich da auch gerne an den Stellen melden. Bitte laden Sie doch Interessierte, Nachbarn oder Bekannte ein und bringen Sie mit. Andrea Lötz und ich, wir freuen uns, wenn wir Sie dann begrüßen dürfen.
Aufmerksamkeit. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Amen. Einladen möchte ich ganz herzlich zum nächsten Frühstück mit Gott am 10.03. mit dem Thema My Way. Mit der Einladung verbinde ich aber auch eine Bitte, eine Aufforderung. Wer wäre bereit, in diesem Gottesdienst
von seinem Weg mit Gott zu erzählen, von seinen Erfahrungen, die er im Glauben gemacht hat. Macht euch bitte mal Gedanken, und wenn ihr bereit seid, uns an euren Erfahrungen, an euren Glaubenserfahrungen, an euren Wegerfahrungen teilhaben zu lassen, dann meldet euch bitte gerne beim Frühstück mit Gott-Team. Das sind Rainer und Christiane Heuschneider, Simone Schwertner oder bei mir Andrea Schulz. Also da würden wir uns wirklich sehr freuen. Danke für eure Aufmerksamkeit, und ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Bitte?
Ja, wir singen jetzt
noch was. Ach, ihr singt noch ein Lied? Okay. Alles klar.
Dann kommt noch ein Lied.
Dann kommt noch ein Lied.
Genau, wir wollen zum Schluss einfach nochmal Danke sagen. Danke, Gott, dass du uns so wundervoll gemacht hast, dass du uns Gebote gegeben hast, die unser Leben besser machen sollen. Und danke, dass du deinen Sohn gegeben hast. Du bist einfach gut.